Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Alex Giesecke von Sample Club. Viel Spaß. It's just different.
Wenn wir über die Kritik am Schulsystem reden, wollen wir kein Lehrerbashing betreiben, weil wir haben wirklich sehr gute Mathelehrer beispielsweise gehabt, denen wir das echt zu verdanken haben, und vieles von deren Techniken ist am Anfang auch in Simple Club eingeflossen. Mhm. Was, glaube ich, eher das Problem ist, ist das System an sich, in dem man sich bewegt hat. Es ist sehr veraltet natürlich. Die Medien sind absolut nicht auf dem neuesten Stand. Also es ist so, als ob du von der modernen Welt in eine Institution gehst, in der Zeit festgesteckt ist, und dann gehst du da wieder raus nach einigen Stunden und bist wieder in der echten Welt, aber es hat überhaupt nichts mehr damit zu tun. Und das wollten wir ändern. Und wir dachten, es melden sich so ein paar Schulen. Das ging dann übers Wochenende und nach einigen Tagen hatten wir 1,9 Millionen Lizenzen im Wert von über 30 Millionen Euro rausgegeben, die alle angefragt wurden. Wir haben kein einziges Mal jemanden dafür angerufen oder das aktiv rausgepusht. Wir haben einiges gelernt. Also ich gehe vielleicht mal in den Moment zurück, als wir die Hälfte der Leute entlassen mussten, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt eine Tech-Company draus. Aber nach wie vor, glaube ich, ist es wichtig, aktiv auch zu sagen, ich möchte die richtigen Leute einstellen. Weil du kannst versuchen, wie eine so tolle Kultur wie auch immer zu entwickeln, aber ohne die richtigen Leute funktioniert das eben nicht.
Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City, der schönsten deutschen Hansestadt. Ihr seid wieder goldrichtig beim New Work Chat Podcast, eurem Podcast für die neue Arbeitswelt. Mein Name ist Gabriel Rath, ich bin Rostocker Jung, 80er Jahrgang, Vater von drei Töchtern, und frag mich, was wir heute schon dafür tun können, dass die Arbeitswelt morgen und übermorgen menschenfreundlicher ist. Was bedeutet Menschenfreundlichkeit? Darüber spreche ich hier mit meinen Gästen und Gästinnen. Seit 2018 habe ich mit 250 Menschen gesprochen, die teilen, wie sie ihre Arbeit gefunden haben. Und die Frage ist natürlich auch, was ist Arbeit überhaupt? Und was können wir Gutes damit anstellen? Apropos Gutes. Mein heutiger Gast hat gemeinsam mit seinem Kumpel eine gute Idee gehabt. Sie haben schon sehr früh gesagt, das Thema Schule müsste man mal anders angehen. Sie haben angefangen, YouTube zu verstehen und umzusetzen. Sie wurden große, erfolgreiche YouTuber und haben Videos zum Thema Lernen und Stoff, den man in der Schule lernt, vor allen Dingen gedreht und haben dann daraus ein Tech-Unternehmen entwickelt. Schon in jungen Jahren haben sie ein Buch veröffentlicht und darüber geschrieben, was sie gelernt haben. Dann gab es auch einen schwarzen Tag, an dem sie die Hälfte der Leute entlassen mussten, und dann ging es aber eigentlich ganz weit nach oben. Mittlerweile sind sie nicht nur in vielen Schulen im Einsatz, beziehungsweise auch bei den Schülern und Schülerinnen, sondern sie haben auch eine Plattform gebaut, die rund um das Thema Ausbildung helfen kann. Und wie sie das gemacht haben, was sie dabei gelernt haben, das hören wir heute von Alex Giesecke, CEO und Founder von Simple Club. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und möchte euch nochmal auf meinen Partner hinweisen, das neue Narrative-Magazin, das New Work-Magazin überhaupt in wunderschönem, nachhaltigen Print. Abonniert, kommt es dann auch zu euch nach Hause. In der aktuellen Ausgabe geht es um das Thema Lernen. Passt ja wunderbar zur heutigen Folge. Und da wird auch der New Work Chat Podcast eben vorgestellt in der neuen Ausgabe. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Ich packe euch den Link in die Shownotes. Und dann gibt es zu guter Letzt, bevor wir dann wirklich einsteigen in die heutige Folge, noch eine kurze Ankündigung. Ich bin nächste Woche auf der Nerd-Konferenz, die Digital Convention hier in Mecklenburg-Vorpommern bei uns im hohen Norden. Da geht es also um digitale Transformation, aber auch um die Zukunft der Arbeit. Und ich bin eingeladen auf einem Panel. Vielleicht treffen wir uns da, kommt doch vorbei. Das Ganze findet statt an zwei Tagen nächste Woche. Und ich packe euch den Link dazu auch nochmal in die Shownotes. Ja, und damit moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Freue mich sehr, dass Alex da ist. Schöne Grüße aus Rostock.
Hi, servus. Freut mich, da zu sein.
Schön, dass du da bist. Wie bist du heute in den Tag gestartet?
Ganz gut tatsächlich. Ich bin gerade zwei Wochen auf Nordzypern. Von daher sehr entspannt, ja.
Warst du schon im Wasser heute Morgen?
Nee, heute noch nicht. Heute noch nicht. Es ist sehr windig und ein bisschen kühl gerade, aber von innen nach außen schauen macht Spaß, ja.
Und wenn du nicht auf Zypern bist, wo bist du dann?
Ich bin normalerweise in München. Da ist auch, ich würde sagen, das der größte Teil unseres Teams und unseres Leaderships. Aber ansonsten sind wir komplett remote mit jetzt inzwischen über 120 Leuten und deswegen bin ich auch sehr oft unterwegs.
Es ist eine unfassbare Erfolgsstory, die ihr da hingelegt habt. Mich interessiert das aus verschiedenen Perspektiven. Auf der einen Seite geht es in dem Podcast ja um Arbeit, Zusammenarbeit. Also wie macht ihr das? Wie gelingt euch eine gute Zusammenarbeit? Dann aber auch in eurem Gründerteam natürlich ganz besonders. Dann habe ich als Vater natürlich auch nochmal die Frage, also wie kann man denn zukünftig eben auch den Kindern mit eurer Hilfe da Schule vielleicht auch ein bisschen angenehmer gestalten? Denn also ich erlebe es immer noch so, keiner hat da irgendwie Bock, so richtig hinzugehen zur Schule. Das liegt aber eigentlich ja gar nicht unbedingt an den Inhalten, sondern irgendwie an der Art und Weise vielleicht auch, wie es vermittelt wird. Darüber wollen wir sprechen und wollen dich natürlich erstmal kennenlernen. Dazu habe ich ja eine schöne Einstiegsfrage und würde dich mal fragen, wie würdest du eigentlich meiner 10-jährigen Tochter Mathilda, die hier das Intro einspricht, wie würdest du ihr erklären, was du so machst?
Das ist eine sehr, sehr coole Einstiegsfrage. Also wie wir es immer sehr einfach erklären, ist, wir sind wie das Schulbuch der Zukunft. Weil wenn du jetzt deine Schulbücher kennst, dann ist es ja so, dass die physisch sind, sehr schwer zu tragen. Und die sind auch, die verändern sich nicht schnell. Alle 10 Jahre gefühlt verändert sich da großartig was. Und bei uns ist es so, du gehst in die App rein oder in die Website und du lernst super spielerisch, aber trotzdem so, dass du auf Prüfungsniveau alles verstanden hast. Und das Ganze auch sehr interaktiv. Also wir haben zum Beispiel Animationen, mit denen kann man spielen. Also wir haben zum Beispiel Stromkreise, die man bauen kann. Wir haben Grafiken, die man bauen kann. Und das nicht nur für den Schulbereich, sondern inzwischen auch für den Ausbildungsbereich und Weiterbildungsbereich bei Unternehmen. Das ist dann natürlich ein bisschen ernster. Das ist dann nicht mehr so verspielt wie in der Schule. Aber grundsätzlich würde ich sagen, wir setzen quasi traditionelle Lernmaterialien.
Und was würdest du sagen, was machst du dabei?
Also mein Mitgründer und ich, wir hatten das vor über 10 Jahren mal gestartet zusammen. Und inzwischen ist es so, dass wir beide Co-CEOs sind, aber ich persönlich kümmere mich mehr um das, was nach außen gerichtet ist. Also mehr Marketing, Sales, Business Development und versuche da, dass dieses Unternehmen in der Hinsicht weiterzubringen. Und mein Mitgründer Nico ist absolut stark im Thema Produktentwicklung, Operations und ohne diese Kombi würde das gar nicht funktionieren.
Ja, das glaube ich. Also ich bin ja Vater von 3 Töchtern, wie gesagt. Die sind 14, 10 und 5, also 2 sind in der Schule, in der 8. und 4. Klasse. Und wir haben das Thema also jeden Tag Schule, Hausaufgaben, aber auch YouTube, Unterstützung und andere Angebote, digitale Angebote, die auch so ein bisschen in der Pandemie mehr ins Bewusstsein gerückt sind. Mich würde mal interessieren, wie sah deine Schulzeit aus? Bist du gern zur Schule gegangen? Hast du dir damals schon Gedanken gemacht, wie kann man es besser vermitteln? Wie sah das bei dir aus?
Ja, muss ich mich ein bisschen zurückerinnern. Also ich glaube, ich würde schon sagen, dass ich gern zur Schule gegangen bin, also größtenteils. Natürlich hat man immer diese Momente gehabt, wo man überhaupt keine Lust drauf hatte. Aber ich habe schon früh gemerkt, ähnlich wie Nico, mein Mitgründer, dass wir gute Lehrer hatten, aber auch Lehrer, bei denen wir gesagt haben, okay, das ist ein Problem, so wollen wir nicht unterrichtet werden. Aber auch um das klarzustellen, wenn wir über die Kritik am Schulsystem reden, wollen wir kein Lehrerbashing betreiben, weil wir haben wirklich sehr gute Mathelehrer beispielsweise gehabt, denen wir das echt zu verdanken haben und vieles von deren Techniken ist am Anfang auch in Simple Club eingeflossen. Die haben uns auch Feedback gegeben. Was, glaube ich, eher das Problem ist, ist das System an sich, in dem man sich bewegt hat, weil es sehr starr ist. Es ist sehr veraltet natürlich. Die Medien sind absolut nicht mal auf dem neuesten Stand. Also es ist so, als ob du von der modernen Welt in eine Institution gehst, die in der Zeit steckt ist und dann gehst du da wieder raus nach einigen Stunden und bist wieder in der echten Welt, aber es hat überhaupt nichts mehr damit zu tun. Und das wollten wir ändern. Deswegen haben wir auch damals angefangen, weil wir gesagt haben, wir sind relativ gut in Naturwissenschaften gewesen, aber nicht, weil wir den ganzen Tag gepaukt haben, sondern einfach, weil wir versucht haben, immer die Basics zu verstehen und uns alles andere herzuleiten. Und wenn du das machst, sparst du unglaublich viel Zeit, aber verstehst es auch nachhaltiger. Und wir haben nie verstanden, warum man das irgendwie in der Schule nicht so in dieser Form gelernt hat.
Ich bin ja noch einen kleinen Tick älter als du. Also ich bin 80er-Jahrgang. Das heißt, ich habe noch Polylux erlebt und Kreide auf Tafeln. Heute haben ja viele Smartboards, also bei uns zumindest hier in der Schule. Was toll ist, also gibt's ja richtig Templates auch, die man auflegen kann. Und wenn ich mich aber erinnere, wo ich so herkomme, da sah das alles noch ein bisschen anders aus. Da waren auch die Bücher teilweise echt veraltet. Und da hatten wir auch noch Lexika. Es war dann auch noch vor dem Internet. Und Ich war jetzt kürzlich bei meinen Großeltern, die haben auch noch den Brockhaus, das war ja damals so eine Lexikon-Reihe, in der das gebündelte Wissen irgendwie drin stand und das galt dann einfach mal 20, 30 Jahre oder so. Ne? Es ist natürlich heute auch unvorstellbar in einer Zeit, in der sich auch Wissen enorm schnell entwickelt und wir über KI und andere Themen reden. Das heißt, mich würde auch nochmal interessieren, wie hast du so diese Entwicklung von Schule auch erlebt, was auch Lernmittel und diese Dinge angeht?
Also ich bin 90er-Jahrgang, aber bei uns gab es auch noch Kreidetafeln und sehr wenig Whiteboards natürlich. Und was erschreckend ist, ist, dass es in vielen Schulen immer noch so ist. Also du hast immer noch den Overhead-Projektor, du hast immer noch den Röhrenfernseher, der auf einem Wagen eingeschoben wird, wenn man einen Film schauen will. Und dann werden da irgendwelche VHS-Kassetten eingelegt. Wunder, dass die überhaupt noch gehen. Um ehrlich zu sein, wir wollen es auch sehr deutlich sagen, es ist wirklich peinlich, was da noch abgeht. Inzwischen tut sich auf verschiedenen Ebenen einiges, zumindest im Ansatz. In der Umsetzung ist es noch nicht so, dass es fliegt. Ich meine, Digitalpakt ist jetzt nicht so gelaufen, wie man sich es vorstellt. Jetzt, selbst wenn alle Geräte hätten, gab es immer noch keine Lösung dafür, welche Inhalte auf diesen Geräten laufen sollten. Jetzt gibt es zum Glück Neuentwicklungen mit dem Start-Chancen-Programm. Da setzen natürlich viele drauf. Aber so oder so, es hat sich viel zu wenig getan. Und um dir auch ein Beispiel zu geben, während der Corona-Pandemie ging es bei uns los. Da haben wir gesagt, wir wollen einfach mal für 5 Wochen, als die Schulen das erste Mal geschlossen wurden, unseren Zugang kostenlos rausgeben. Einfach nur als Hilfe. Also wir haben auch keine Daten gesammelt oder einen Funnel gebaut oder irgendwas. Wir haben einfach gesagt, wenn ihr was wollt, meldet euch, wir geben euch den Code und der läuft dann für 5 Wochen kostenlos, ohne dass er sich verlängert. Und wir dachten, es melden sich so ein paar Schulen. Das ging dann übers Wochenende und nach einigen Tagen hatten wir 1,9 Millionen Lizenzen im Wert von über 30 Millionen Euro rausgegeben, die alle angefragt wurden. Wir haben kein einziges Mal jemanden dafür angerufen oder das aktiv rausgepusht. Und das hat uns so ein bisschen gezeigt, dass die Nachfrage an Schulen schon enorm groß war, schon vor 3 Jahren. Aber seitdem hat sich echt sehr wenig getan. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, es ist nicht so, dass man sagen kann, ja, heute ist alles so toll in der Schule und in der Digitalisierung im Vergleich zu früher. Es ist tatsächlich eher erschreckend, dass es sehr ähnlich zu dem ist, was ich noch erlebt habe.
Und da sind wir wieder bei der Haltung, oder? Das hat ja immer viel auch damit zu tun, wie offen man für Neues ist und inwieweit man auch versucht, das zu integrieren. Aber natürlich gibt es da viele Themen, die ich auch als Vater kennengelernt habe. Ich war auch schon mal Elternrat, also in der Schulklasse. Und die Lehrer und Lehrerinnen haben natürlich auch wirklich viel auf dem Tisch, muss man sagen. Die werden ja wirklich oft gebasht. Das hast du ja auch schon gesagt, das ist unfair. Das hilft überhaupt nicht, sondern eigentlich müssen die Eltern, finde ich, fast auch noch mehr ran. Und auch gucken, wie lernen auch die Kinder vielleicht auch neben der Schule und außerhalb der Schule. Und da kommen ja dann auch digitale Medien ins Spiel. Aber lass uns gerne auch nochmal schauen, wie das Ganze entstanden ist. Du hast ja deinen Co-Gründer, den kennst du ja schon sehr lange. Ihr seid sogar zusammen zur Schule gegangen, ja?
Genau, wir kennen uns seit der 5. Klasse, ja.
Wie habt ihr diese Idee dann entwickelt? Wie ist dazu gekommen?
Ich weiß es noch ganz genau. Also wir hatten in der 10. Klasse ungefähr den Moment, wo wir beide zusammen saßen und gesagt haben, wir wollen was Eigenes starten. Damals war das aber noch nicht in diesem Framing von, wir wollen Unternehmer werden, weil da zu der Zeit gab es noch gar nicht diese ganzen Ressourcen, irgendwelche YouTube-Videos von Unternehmern, die erklären, wie sie es gemacht haben oder sowas. Auch in unserem Umfeld, wir kommen aus Mosbach, das ist eine Kleinstadt in Baden-Württemberg, da gab es das Wort Unternehmer gar nicht. Das Brockhaus wurde wahrscheinlich noch nicht eingefügt. Also wir wussten überhaupt nicht, wie man das macht. Und deswegen hatten wir dann einfach erstmal intuitiv überlegt, okay, lass doch etwas suchen, was wir gut können, wo die Konkurrenz schlecht ist, aber wo die Nachfrage groß ist. Und das war für uns ein Moment, in dem wir realisiert haben, okay, Nachhilfe auf YouTube ist etwas, was gerade kommt, weil viele Leute danach suchen, aber das Angebot war noch sehr klein. Also es gab ein paar Leute, die da irgendwie in der Freizeit Videos aufgenommen hatten.
Wann war das?
Das war, ich würde sagen, 2011, 2012 rum.
Ja.
Genau. Da hatten wir dann das erste Mal auch eigene Videos produziert.
Da kam ja überhaupt erst so die sozialen Netzwerke so richtig auf, oder? Auch YouTube wurde dann erst so langsam richtig groß.
Genau, also es war jetzt nicht ganz am Anfang von YouTube, aber es war auf jeden Fall, ich würde sagen, zu dem Zeitpunkt, als noch nicht die ganz großen Creator bekannt waren. Das kam dann genau zu den Jahren danach. Und wir waren wirklich genau in der Welle mit drin. Also die ganzen großen YouTube-Kanäle, die man vielleicht heute noch kennt, die sind zeitgleich mit uns quasi damals entstanden und wir kennen einige von denen noch von früher, weil der Kreis so klein war.
Ja.
Und das haben wir dann einige Jahre gemacht und dann auch ein Team aufgebaut, aber alles, wie gesagt, nur auf YouTube. Da hatten wir dann irgendwann 11 Kanäle zu verschiedenen Fächern. Wir hatten 3 Millionen Abonnenten auf YouTube, 500 000 Videoaufrufe. Also es wurde das größte Bildungsnetzwerk in Deutschland auf YouTube. Und irgendwann hatten auch Lehrkräfte das im Unterricht eingesetzt und so weiter. Also es war wirklich sehr, sehr groß. Wir kamen
nicht mehr dran vorbei.
Ja, tatsächlich. Ja. Also wir hatten auch Bilder bekommen von Schulklassen, die vor der Klausur am Boden saßen und sich gemeinsam Videos von uns angeschaut hatten. Und da haben wir cool, die Bilder davon bekommen. Also war echt cool. Oder Schulklassen, die Banner aufgehängt haben an der Schule, wo drauf stand, ohne Simple Club wären wir alle gar nicht hier. Und das haben die uns dann geschickt. Es war also wirklich ein richtig cooler Moment für uns zu sehen. Und dann kam eigentlich der richtige Switch zu dem, was wir heute machen. Nämlich haben wir gesagt, YouTube ist ein cooler Anfang. Wir sind aber keine YouTuber, das haben wir uns nie gesehen, sondern wir sind Unternehmer und wir müssen natürlich schauen, dass wir eine Plattform bauen, die auch nachhaltig Lernerfolge erzielt. Und deswegen haben wir uns entschieden, eine eigene Plattform zu bauen. Und das war ein Zeitpunkt, da gab es sowas auch noch nicht. Also wir waren damit die Ersten, die gesagt haben, wir bauen eine Lern-App für den Schulkontext. Hat auch einige Jahre gedauert, bis wir herausgefunden haben, wie das geht. Und wir mussten auch wirklich unsere gesamte Firma umstrukturieren. Die Hälfte der Leute an einem Tag wirklich auch gehen lassen an einem Moment. Das war der schlimmste Tag unseres Lebens. Und dann haben wir aber mit den anderen gesagt, wir bauen jetzt aus Simple Club ein Tech-Unternehmen. Haben dann auch wirklich viele Entwickler eingestellt, tolle Leute im Content und haben dann die erste App-Version gebaut. Und das ist alles bootstrapped und profitabel zu dem Zeitpunkt. Und dann haben wir darauf dann die ersten Investoren reingeholt, weil wir gesagt haben, in dieser Corona-Zeit, als dieser große Hype kam, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir das bauen müssen. Und wir wollen es nicht in 10 Jahren haben, wir wollen es in 2 Jahren haben. Und dafür haben wir dann Investoren aufgenommen.
Ja, lass uns doch gerne nochmal bei YouTube bleiben. Der Günther Jauch hat mal gesagt, Fernsehen macht die Klugen klüger und die Dummen dümmer. Ich habe manchmal den Eindruck, das ist mit dem Internet so ähnlich. Das heißt, man kann bei YouTube zum Beispiel, kann man Stunden und Tage lang sich unterhalten lassen und in so einem Rabbit Hole, wie man neudeutsch sagt, auch bleiben. Man kann sich aber auch weiterbilden. Das heißt, mich würde auch mal interessieren, wie du YouTube so genutzt hast, vielleicht auch so in der Zeit, in der ihr selber dort was aufgebaut habt. Hast du dich da auch inspirieren lassen? Manchmal sind ja auch die Amerikaner da schon ein bisschen weiter, gerade auch so was Marketing-Sachen angeht.
Ja, total. Also ich glaube grundsätzlich, wenn du schnell Dinge lernen möchtest, auch irgendwelche Hacks und Tutorials, dann ist YouTube natürlich der Wahnsinn. Das weiß, glaube ich, inzwischen auch jeder. Was interessant ist, ist aber dieser Edutainment-Effekt, den man vor allem bei schulischen Lerninhalten hat, die ein bisschen komplexer sind und wo man auch deutlich länger mit zu tun haben muss. Und das ist dieser Effekt, den kennst du wahrscheinlich auch. Du schaust dir ein Erklärvideo an, vielleicht ein wissenschaftliches Video. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, oh ja, das macht Sinn, ich habe es verstanden und so weiter. Aber wenn ich eine Woche später in der Klausur jemanden genau diese Dinge fragen würde, würde man wahrscheinlich sehr wenig noch davon wissen. Ja. Und das ist dieser Edutainment-Effekt, den wir auch bei uns gemerkt hatten, auch bei Simple Club. Und deswegen unter anderem entschieden haben, wir müssen neben YouTube auch eine Plattform bauen, mit der man nachhaltigen Lernerfolg hat. Und das sieht man auch in anderen Kontexten sehr häufig, dass YouTube oft ein guter Einstieg ist. Damit kommst du ins Thema rein, kannst dir schnell Dinge, ich sag mal, in den Kopf bringen, so als Kontext. Aber wenn du es nachhaltig lernen willst, brauchst du natürlich ein System, was da nochmal mehr in die Tiefe geht.
Aber wie habt ihr es geschafft, so erfolgreich auf YouTube zu werden? Du sagst sehr bescheiden, ihr seid keine YouTuber. Ich finde schon, auch wenn Unternehmer die Priorität ist. Aber trotzdem, ihr seid ja so erfolgreich auf YouTube mit euren ganzen Kanälen und zig Millionen Aufrufen. Was würdest du Leuten mitgeben, die dort starten wollen?
Ja, also man muss verstehen, dass es 2 Arten von YouTube-Kanälen gibt. Und das haben wir sehr früh verstanden. Die eine Art ist newsrelevant. Das heißt, am Zeitpunkt des Uploads hast du alle Views und danach nie wieder. Das heißt, wenn du so eine Art von Kanal bist, und das sind meistens auch diese ganzen News-Kanäle, die immer die Hot Topics bringen oder Trend Topics, dann haben jedes Mal aufs Neue diese Arbeit. Kann aber auch funktionieren. Musst du halt nur sehr gut dranbleiben. Die andere Art ist search-relevant. Und die haben an Zeitpunkt 0 fast gar keine Views, aber über die Zeit hinweg steigt es exponentiell. Und hier sind search-relevante Content gewesen. Das heißt, wenn du jetzt ein Video über Proteinbiosynthese hochlädst, dann juckt das erstmal niemanden. Weil nicht jeder sagt, yeah, neues Video von SimpleClub darüber. Sondern die Leute suchen dann danach und mit der Zeit wird es besser gelistet und du hast jedes Jahr aufs Neue eine immer größer werdende Menge an Leuten. Und wenn du das extrapolierst auf nicht nur eine Video-Content-Basis, sondern auf tausende von Videos, hast du nach hinten raus einfach einen Berg an Views. Und inzwischen haben wir über 1 Milliarde Videoaufrufe, wenn man alle Videos zusammen.
Vielleicht kannst du auch nochmal teilen, was ihr so in den ersten Jahren auch gelernt habt, als ihr euer Unternehmen aufgebaut habt. Du hast schon gesagt, es gab auch einen schwarzen Tag. Sicherlich geht es auf und ab. Was waren so eure wichtigsten Learnings? Es geht ja auch darum, ein Team aufzubauen. Ja, es geht dann auch um Kultur. Was sind uns für Werte wichtig? Ja, sind wir auch so ein bisschen beim Thema Zusammenarbeit wieder. Was habt ihr da so in den ersten Monaten und Jahren gelernt?
Boah, da, wir haben einiges gelernt. Also ich gehe vielleicht mal in den Moment zurück, als wir die Hälfte der Leute entlassen mussten, weil wir gesagt haben, wir machen jetzt eine Tech-Company draus. Das war zum einen aus dem Gedanken heraus, dass wir diesen Tech-Pivot machen möchten, aber zum anderen auch ein Zeitpunkt, an dem es finanziell sehr schwierig war für uns, weil, wie gesagt, wir waren immer bootstrapped und hatten kaum finanzielle Unterstützung.
Also bootstrapped kann man vielleicht nochmal erklären für die, die nicht so mit dem Startup-Thema bisher zu tun haben.
Genau, Bootstrap heißt einfach selbstfinanziert, also ohne externes Kapital. Und da drehst du natürlich jeden Euro 5 und 10 Mal um, bevor du irgendwo einen reinsteckst. Und das ist aber auch ein gutes Learning. Also muss ich dazu sagen, ich bin sehr froh, dass wir das so gemacht haben. Auf jeden Fall zu diesem Zeitpunkt muss man sich vorstellen, wenn du jetzt an einem Tag deinem Team kommunizierst, okay, wir waren schon 30 Leute, deswegen mussten wir 15 an einem Tag entlassen. Wir haben jetzt die Hälfte des Teams gecuttet, dann ist es natürlich ein gigantisches Risiko für die Company Culture, weil du musst dir vorstellen, dass alle anderen natürlich direkt Panik haben. So, was ist das hier für ein Unternehmen? Sinkt das Schiff? Was passiert mit mir? Vielleicht bin ich der Nächste. Also die ganzen Ängste gehen
zu Recht.
Ja, total. Ja. Und dann haben wir aber, glaube ich, etwas gemacht, was Gott sei Dank gut war im Nachhinein. Wir haben diese restlichen 15 Leute nach München geholt, einen Workshop gemacht. Und als allererstes sind wir nicht in den Krisenmodus gegangen und haben gesagt, oh mein Gott, wie sollen wir das handeln? Sondern wir haben gesagt, okay, wir sind jetzt an einem Punkt, an dem wir von null die Firma komplett neu bauen wollen. Und wir wollen es gemeinsam mit euch machen. Und bevor wir in die Strategie gegangen sind, haben wir die Company, also die Unternehmenskultur definiert. Und das haben wir nicht so gemacht, dass Nico und ich uns hingesetzt haben und gesagt haben, okay, das ist die Kultur, lernt es auswendig, sondern wir haben uns hingesetzt und das von Grund auf gemeinsam mit allen entwickelt und gesagt, okay, was ist für euch Simple Club? Wie wollen wir miteinander umgehen? Was wollen wir nach außen tragen? Und ich weiß noch, wie damals das Bild Avengers entstanden ist, da sind die Filme natürlich auch gerade ganz groß rausgekommen, und für uns war das sinnbildlich und metaphorisch ein enorm mächtiges Bild, weil wir waren quasi ein sehr kleines Team, was sehr viel harte Zeiten durchlebt hatte. Aber wir waren jetzt in der Lage, jeder ist aus einem bestimmten Grund hier, jeder hat so eine Art Superkraft und wir wollen das gemeinsam als Team nach außen bringen und das an die Leute bringen. Und dieses Avengers-Bild ist so hängen geblieben, dass bis heute unser Slack-Channel, der All-Hands-Slack-Channel, Avengers heißt. Und es ist immer Teil des Onboardings, weil diese Story einfach so, so wichtig für uns war. Und bis heute sind diese Werte Teil der Kultur.
Und ihr habt sogar ein Buch geschrieben, schon 2017. Also auch schon echt ein paar Jahre wieder her. Da habe ich ehrlicherweise gedacht, krass, ihr wart da auch noch relativ jung, ne? Also ihr habt da auch schon gutes Selbstbewusstsein gehabt, zu sagen, jetzt teilen wir mal unsere ganze Weisheit unseres Lebens mit Anfang 20.
Ja, im Nachhinein kann man das auf jeden Fall so sehen, das stimmt. Ich muss auch dazu sagen, das Ziel des Buches war jetzt nicht ein literarisches Meisterwerk dahin zu legen, sondern es war wirklich auf Augenhöhe Leuten, die jünger waren als wir, zu erklären, wie wir es an ihrer Stelle jetzt machen würden. Weil ich glaube, heutzutage, du hast so viele Ressourcen, es macht keinen Sinn, bis zu deinem 30. Lebensjahr rumzudümpeln und dann zu überlegen, oh ja, ich habe ja noch Zeit zu überlegen, was ich mache und so weiter. Das ist für uns total verlorenes Potenzial, weil es einfach so viele Möglichkeiten gibt. Und wenn wir heute 16 wären, würden wir auch nochmal Dinge anders machen, weil es gibt immer Möglichkeiten, sich zu verbessern. Und das haben wir in dem Buch niedergeschrieben. Das Witzige war, dass unglaublich viele Bewerber und Bewerberinnen bei uns dieses Buch gelesen hatten, bevor sie in den Bewerbungsprozess kamen. Und das war echt cool, weil die hatten ähnlich so ein Buchregal wie du, natürlich deutlich kleiner meistens, aber dann stand hinten im Buchregal oft unser Buch drin und dann wussten wir, ah ja, okay, die konnten dann auch wirklich einige Stellen davon zitieren. Ist kein Ausschlagkriterium für uns, aber war ein interessantes Zeichen zu sehen, dass gerade im Sales-Bereich viele das Buch gelesen hatten.
Also auch ein Employer-Branding-Effekt am Ende des Tages, wie man so schön sagt.
Obwohl es nicht Teil der Strategie war, absolut. Also wirklich, es haben sich sehr viele Leute beworben, nachdem sie das Buch gelesen haben. War echt cool.
Also wenn man auch so von außen guckt, ihr beide kennt euch schon sehr lange, habt das so aufgebaut. Würdest du das empfehlen, mit einem Freund auch zu gründen oder birgt das auch Risiken?
Es ist fast schon binär, ob es funktioniert oder nicht. Und ich erkläre kurz, warum. Ich glaube, der Erfolgsfaktor ist nicht, ob man befreundet ist oder nicht, sondern ob es ein Alignment gibt in der Zielsetzung und auch in dem, wie man miteinander umgehen möchte. Was ich damit meine ist, wir hatten vor, ich glaube inzwischen 6 oder 7 Jahren waren wir beide noch im Studium. Ich habe in Karlsruhe studiert und Nico ist da mal zu mir zu Besuch gekommen und wir haben uns in so einem Raum dort eingeschlossen und gesagt, wie wollen wir uns Simple Club in Zukunft vorstellen, unsere Rollen und so weiter. Und wir haben uns da mehrere Stunden für Zeit genommen, auf ein Blatt Papier mal komplett frei raus jeweils runterzuschreiben, wie wir uns das vorstellen. Und dann haben wir uns das vorgelesen. Und das war unglaublich, ich würde sagen, sensibel, dieses Thema so zu platzieren, weil es waren so die persönlichsten Vorstellungen, wie wir das Unternehmen weiterentwickeln. Und es hätte sich auch komplett crashen können jetzt. Hätte der eine gesagt, ja, ich will das eigentlich zu einem Startup-Ding hochziehen und in 2 Jahren verkaufen. Und der andere hätte gesagt, ich will daraus ein Familienunternehmen machen. Dann funktioniert das natürlich nicht. Und ich glaube, wir können uns sehr glücklich schätzen, dass wir wirklich 1:1 die gleiche Zielvorstellung hatten. Und die war, dass wir aus Simple Club etwas Nachhaltiges bauen wollen, was uns auch selbst überlebt. Also wir wollen jetzt nicht diesen Startup-Weg gehen, den viele einschlagen, wo wir einige 100 Millionen Euro aufnehmen und das dann hochblasen bis zum geht nicht mehr und dann einen großen Exit machen und sowas. Klar, wir wollen das sehr groß machen. Das ist auf jeden Fall nach wie vor das Ziel. Aber wir wollen es nicht nur der Größe wegen machen, sondern wir wollen wirklich etwas bewegen. Und das war schon mal wichtig. Und der zweite Aspekt war die Aufteilung untereinander. Weil angenommen, beide wollen exakt das Gleiche machen, hast du auch ein Problem, ja, weil die Überschneidung zu groß ist. Und bei uns war es dann von Anfang an so, dass Nico mehr derjenige war, der sehr große Leidenschaft für Produktentwicklung hatte, für das operative Business und sich eine große Leidenschaft hatte für Marketing, Sales, Investor Relations und solche Dinge. Und es hat sich so gut ergänzt, dass wir das von seit damals eigentlich in dieser Aufteilung so sehen. Und genau, um da auf deine Frage zu antworten, ich glaube, genau das ist der ausschlaggebende Faktor, ob es funktioniert oder nicht. Und wenn du dann noch befreundet bist an erster Stelle, dann kann es richtig gut funktionieren. Weil für uns ist es immer klar, Nico und ich sind an erster Stelle Freunde und an zweiter Stelle Geschäftspartner. Und in der Konstellation macht es für uns super viel Sinn.
Und ihr schafft es auch, euch zu kritisieren, konstruktiv dann? Ich glaube, das ist auch echt schwer, oder? Das muss man schon lernen, ne?
Ja, ich glaube, das funktioniert auch nur, wenn beide Personen ähnlich wachsen in der Persönlichkeitsentwicklung. Aha. Weil was man verstehen muss, ist, dass man nicht über die Meinung der anderen Person diskutiert, sondern über den Sachverhalt, den man vor sich hat. Und ja, was wir uns dann immer bildlich vorgestellt haben, ist, weil es gab natürlich am Anfang auch so ein bisschen Situationen, an denen wir angeeckt sind, aber da haben wir sehr oft versucht zu reflektieren, warum das so ist und wie wir das vermeiden können. Und der eine Trick war zu sagen, nicht, ich habe meine Meinung und dann sagt der andere was dagegen, sondern wir stellen uns vor, als ob wir das beide auf ein Blatt Papier schreiben, den Sachverhalt sehr neutral und unsere Identität davon entfernen, sodass wir nicht uns mit dieser eigenen Idee und Meinung identifizieren. Weil in dem Moment, wo dann das, was auf dem Blatt Papier ist, kritisiert wird, es ist kein persönlicher Angriff. Und dann entsteht auch oft kein Streit. Und das hat bei uns enorm geholfen.
Gehen wir doch mal ins Jahr 2024, jetzt auch etwas schon nach der Pandemie. Ich habe ja auch so ein bisschen den Eindruck, das ist manchmal in der Schulwelt so ähnlich wie in der Arbeitswelt. Das heißt, wir haben schon auch kennengelernt, was alles möglich ist. Und jetzt gibt es manchmal so eine kleine Rolle rückwärts. Also auch in der Arbeitswelt sieht man, dass Unternehmen sich wünschen oder sogar anordnen, dass die Leute ins Büro zurückkehren oder dann auch zu diesem Micromanagement irgendwie zurückgekehrt wird, obwohl viel flexibleres und mit Freiheit verbundenes Arbeiten eigentlich möglich wäre. Und in der Schule erlebe ich das auch so ähnlich oft. Wie siehst du aktuell auch so die Situation in dieser Schulwelt? Da gibt's ja viel Kritik, viele Wünsche, aber auch viele Startups. Ja, die Diana Knodel war schon zum Beispiel hier, die mit KI ganz viel macht. Bei uns an der Schule gibt's den Gerd Mengel, der auch selber Podcaster geworden ist, sowohl an der eigenen Schule als auch darüber hinaus. Man ist vernetzt, glaube ich, auch mit Akteuren in dieser Szene, kann man so sagen. Also was passiert da gerade so und wo seid ihr dabei?
Also wir sehen zwei große Bereiche, die sich enorm entwickeln können. Der eine ist der klassische Schulbereich, ich sag mal Sekundarstufe vor allem auch. Und das andere ist das, was danach kommt, Ausbildung und Berufsschule. Und vielleicht, um auf den zweiten Aspekt erstmal zu sprechen zu kommen, weil der wird oft vernachlässigt. Wir sind inzwischen, ich würde sagen, zu 90% fokussiert auf dem Thema B2B und quasi Ausbildung und Weiterbildung. Weil wir gesehen haben, dass der Schulbereich, den wir damals aufgebaut haben, da haben wir 2 Millionen Nutzer im Monat, es wächst stetig, die Inhalte sind alle da. Wir müssen da relativ wenig operativ neu entwickeln, weil wir es einfach über all die Jahre gemacht haben. Und der Inhalt ändert sich in der Hinsicht ja auch nicht so häufig. Und deswegen sind wir dann den Schritt danach jetzt reingegangen und haben gesagt, okay, was passiert aber, wenn die Leute aus der Schule raus sind? Ja. Weil viele werden Azubis, viele werden duale Studenten. Und die lernen teilweise wirklich noch wie im 18. Jahrhundert. Also da sind dann Berufsschulen, die so einen Lehrermangel haben, der dort fast noch krasser ist als an allgemeinbildenden Schulen. Es gibt auch eine Studie von der Bertelsmann Stiftung, die besagt, dass bis 2030 60.000 Berufsschullehrer fehlen sollen. Und ich glaube, es gibt insgesamt nur so 120.000, 130.000 circa. Das heißt, das ist ein enormer Lehrkräftemangel, der auf uns zukommt. Und die Unternehmen merken das natürlich, weil die Azubis haben Unterrichtsausfall, kommen ins Unternehmen zurück und können dann teilweise den Dreisatz nicht, also richtige Basics. Und da sind wir reingegangen und inzwischen, im letzten Jahr war es ein großer Fokus, wir haben in einem Jahr über 300 Unternehmenskunden als Kunden gewonnen. Und haben da unglaublich viele Nutzer, vervielfachen uns da Jahr für Jahr. Bisher hat auch niemand gekündigt, weil es so eine riesige Nachfrage ist. Und das sind auch sehr große Unternehmen teilweise, also wie die Deutsche Bahn, die mit uns arbeiten, oder Vodafone, aber auch viele Mittelständler wie Globus, die das auch bei sich ausgerollt haben. Und da merkt man auch diesen Trend, dass es wirklich darum geht, digitale Mittel einzusetzen, weil man eigentlich aufgrund der Problematik keine andere Wahl hat. Das ist der Berufsschulbereich. Und im Schulbereich ist das Thema relativ ähnlich. Das Problem ist nur, wer ist der zahlende Kunde?
Ja.
Weil das ist nicht nur wichtig für die Anbieter, sondern auch generell, um das groß zu machen. Weil wenn es weil auf dem Unternehmensbereich ist es klar, das Unternehmen hat genug Geld, um das zu finanzieren, und dann nutzen es teilweise auch Berufsschulen mit. Aber im Schulbereich ist es so, dass oft die Eltern das kompensieren müssen. Und da müssen wir auch ehrlich sagen, da sehen wir die Rolle der Politik deutlich präsenter, als sie aktuell ist. Wie gesagt, gibt es jetzt das Startchancenprogramm, was da helfen soll. Sind wir alle gespannt, ob das wirklich auch so in der Umsetzung funktioniert. Aber in der idealen Welt ist es so, dass ähnlich wie auch Schulbücher das Ganze subventioniert wird, dass Schulen sich auch aussuchen können, ob sie ein klassisches Schulbuch möchten oder eben einen digitalen Anbieter, und man dann in einer Art freien Markt einfach entscheiden kann, der beste Anbieter möge gewinnen. Weil am Ende geht es ja darum, die Schüler und Schülerinnen am besten zu unterstützen. Und das ist, glaube ich, wichtig, um den Gesamtkontext zu sehen. In beiden Bereichen bewegt sich viel. In einem Bereich bewegt sich es deutlich schneller in B2B, weil man es da direkt umsetzen kann, weil da eben ein zahlender Kunde ist, der auch bereit ist, was zu bewegen. Im anderen Bereich sehe ich die Rolle der Politik deutlich mehr.
Und wie siehst du oder wie seht ihr die Zukunft auch der Schule? Bleiben wir nochmal da. Also ich könnte mir viel vorstellen. Also gerade wenn wir auch diesen Fachkräftemangel haben, vielleicht kommt dann auch die Technologie noch viel mehr ins Spiel. Also man kann sich ja auch KI-generierte virtuelle Lehrer vorstellen, die als Avatar dich morgens begrüßen, dann kommt euer Content vielleicht ins Spiel und ja, man trifft sich vielleicht mit anderen in virtuellen Räumen. Es ist ja nicht mehr weit weg. Also ist ja eigentlich heute alles schon möglich. Die Frage ist nur, ob wir da hinkommen oder ob wir das kombinieren mit der traditionellen Schule. Was glaubst du, wird da passieren?
Also ich habe eine Hoffnung, und die mag nicht so intuitiv wirken, wenn man überlegt, dass wir ein digitaler Anbieter sind. Denn ich glaube, Digitalisierung ist nicht der heilige Gral, sondern man muss immer überlegen, auf welches Endergebnis will ich optimieren. Und in manchen Bereichen sind digitale Lernmittel wirklich besser. Gerade in diesen repetitiven Erklärdynamiken oder wo du wirklich extrem individuell Lernstände ermitteln musst und sowas. Das macht keinen Sinn, dass das ein Lehrer vor 30 Leuten macht. Das geht einfach nicht. Auf der anderen Seite stelle ich mir das sehr dystopisch vor, wenn alle Leute mit ihrer Apple Vision Pro da sitzen und noch von zu Hause aus lernen, ohne diesen sozialen Raum. Ja. Und deswegen glaube ich, dass es nach wie vor eine Institution geben sollte, in der Personen, Menschen zusammenkommen und diesen sozialen Raum auch haben. Aber die Aufteilung dessen, was digital gelehrt wird versus was analog gelehrt wird, optimiert wird. Konkret meine ich damit, es gibt dieses Grundlagenwissen, was du einfach wissen musst. Also wie funktioniert eine Ableitung, wie funktioniert eine Proteinbiosynthese? Solche Dinge, die kannst du viel besser digital beibringen, weil du auch viel schönere Lernmedien hast. Mhm. Aber wenn es dann darum geht, Wissen umzusetzen, in Projekten und wirklich anzuwenden, dann macht es viel mehr Sinn, dafür an einen Ort zu gehen, wo es eine Lehrkraft gibt, eine Art Coach, die dich dabei begleitet und im Idealfall auch Aufgaben vorlegt, die echt sind. Also jetzt nicht ein Autofahrer, der steht an der Tankstelle mit 20 Melonen im Kofferraum und jetzt musst du da irgendwie eine Addition draus bilden oder sowas, sondern echte Probleme, die eine Schulklasse mal lösen kann. Und ich glaube, wenn man diese Kombi trifft, dann ist es mega cool, weil wir können auf der digitalen Seite Lehrer entlasten, weil die, glaube ich, auch oft keine Lust haben, diesen repetitiven Erklärbär zu spielen. Auf der anderen Seite kann man das, was eh schon da ist, diesen physischen Ort viel besser nutzen.
Was ist denn mit Universitäten eigentlich? Könntet ihr doch auch helfen.
Ja, ich glaube auch, dass Universitäten sich wandeln müssen. Also ich weiß noch, wie an der Uni, an der ich war, die Diskussion groß war, wie können wir die Vorlesung wieder attraktiver machen.
Ist ja auch immer das Gleiche dann, ne?
Ja, und ich glaube, es ist ein absolut falsches Mindset. Das ist nicht die Kernfrage. Wenn du dir vorstellst, wie Unis funktionieren, ganz einfach gesagt, du hast Vorlesungen, in denen die Professoren in einem Hörsaal sitzen und allen Leuten was erklären. Da gibt es manche, die sehr gut erklären, aber viele, die eben nicht gut erklären, weil sie eigentlich aus der Forschung kommen.
Die sind fachlich gut.
Ja, das ist eine Forschungsinstitution und dann muss die Person ein paar Stunden die Woche unterrichten. Das ist einfach, also das ist nicht dafür ausgelegt. Dann hast du die Übungen, die meistens von Doktoranden gemacht werden, die aber nur dazu da sind, etwas zu erklären, was du vorher nicht verstanden hast in der Vorlesung. Und weil das auch nicht immer reicht, hast du dann Tutorien unter der Woche mit Studierenden, weil das dann der einfachste Weg ist, Dinge zu verstehen. Und ich weiß, wovon ich rede, weil ich an einer sehr guten Uni studiert habe und ich bin da sehr dankbar für.
Ja.
Aber es ist ein System, was einfach nicht sinnvoll ist. Und dann weiß ich noch, wie die Diskussion aufkam, wie können wir wieder mehr Leute dazu motivieren, in die Vorlesung zu gehen. Aber die Kernfrage musst du dir gar nicht stellen, wenn du von Grund auf überlegst, okay, was ist der Sinn dieser einzelnen Bestandteile? Und du brauchst einen Bestandteil, in dem Wissen gelehrt wird, weil du kannst sonst keine Rekombination in deinem Kopf herstellen. Du musst eine Grundlage haben an Wissen. Aber das kannst du auch digital viel besser machen. Und dann brauchst du aber auch den praktischen Teil, weil ich beispielsweise, ich habe Maschinenbau gelernt und ich muss sagen, obwohl der Name Maschinenbau heißt, habe ich in dem Studium kein einziges Mal wirklich gelernt, wie man eine Maschine baut. Also wir hatten ein praktisches Projekt, glaube ich, in den ganzen Semestern. Und ich hätte mir schon gewünscht, dass du diese Institution noch mal viel aktiver dafür nutzt, mal einen echten Motor zu bauen oder viel, viel praktischer auch zu denken. Und ein großer Bestandteil ist wirklich in der Theorie. Long story short, ich glaube, die Institution Uni muss sich auch dahin entwickeln, dass du vor Ort, du hast ja die Ressourcen, das ist ja eine Forschungsinstitution. Das heißt, du hast Gerätschaften, die kannst du dir privat gar nicht leisten, aber die kannst du doch viel aktiver nutzen. Und auf der anderen Seite musst du dann dieses veraltete Vorlesungssystem aufbrechen und dafür sorgen, dass Leute wirklich eigenständig auch selbstmotiviert lernen können und dann nicht rumhocken und dann irgendwie 600 Leute in einem Saal sitzen und nicht zuhören.
Ja, ihr habt viel vor. Es ist auch ein großes Feld. Da muss auch viel passieren. Wie schafft ihr den Spagat zwischen viel leisten, viel schaffen, reinhauen und andererseits auch den Mitarbeitenden Flexibilität, Vereinbarkeit zu ermöglichen, vielleicht auch individuell sehr unterschiedlich? Das ist ja für Unternehmen heutzutage auch schwierig zu sagen. Einerseits müssen wir hier richtig ran und andererseits wollen vielleicht auch einige weniger arbeiten, vielleicht nur 4 Tage oder wie auch immer. Also wie schafft ihr das? Wie macht ihr das?
Also wir haben es so über die Zeit entwickelt und da bin ich tatsächlich sehr stolz drauf. Wir haben immer geschaut, dass wir enorm gute Leute suchen und der Einstellungsprozess inzwischen auch sehr, sehr lang ist. Und sobald wir diese Leute gefunden haben, haben wir gesagt, die haben es verdient, maximale Freiheit zu bekommen. Ich erkläre kurz, was ich damit meine. Wir haben uns von Anfang an immer sehr große Ziele gesetzt und wir haben dafür den Begriff Champions League Ziele entwickelt. Und für Champions League Ziele brauchst du ein Champions League Team. Das heißt, die Kernfrage, und das ist auch immer Teil der Scorecard, ist für uns, ist diese Person in der Lage, Teil eines Champions League Teams zu sein? Und auch für alle bestehenden Personen war es immer wichtig zu sagen, ihr müsst verstehen, ihr seid ein Team. Wir sind keine Familie. Und diesen Satz, ich meine, den muss ich dir wahrscheinlich nicht erklären. New Work Kontext, es ist unglaublich wichtig, diesen Unterschied zu machen, weil eine Familie funktioniert nach anderen Regeln als ein Team. In einer Familie kannst du keine Mitglieder rausschmeißen, wenn sie nicht gut performen. In einem Team schon. Und da ist es auch angebracht, weil alle anderen Spieler hoffen darauf, dass du es durchziehst, weil sie ziehen ja durch. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wertvoll zu sagen, wir sind nach wie vor ein Team. Jeder muss auf jeden Tag aufs Neue beweisen, dass er und sie hier richtig ist. Und dann kann sich natürlich eine freundschaftliche Dynamik entwickeln. Wir haben eine sehr tolle und enge Kultur. Aber trotzdem weiß jeder, okay, wir sind immer nach wie vor ein Team. Das ist, glaube ich, wichtig. Und wenn du das hast, dann kannst du anfangen, die Freiheiten zu optimieren. Nico und ich haben von Anfang an gesagt, wir wollen remote arbeiten und deswegen, wenn wir es wollen und auch durchleben wollen, dann möchten wir es auch allen anderen anbieten, ansonsten wäre es unfair. Und deswegen haben wir von Anfang an geschaut, dass wir eine Kultur entwickeln, die sehr eigenständig funktioniert. Und um das umzusetzen, arbeiten wir mit OKRs, also Objectives and Key Results, machen das sehr erfolgreich. Also ich bin wirklich happy damit, weil viele Unternehmen probieren es und dann funktioniert es nicht so. Bei uns ohne OKRs würde gar nichts funktionieren. Und dadurch sind wir auch in der Lage, ein Team zu managen, was inzwischen aus 120 Leuten besteht, in 11 Nationen, in verschiedensten Ländern operiert. Unternehmenssprache ist auch inzwischen Englisch, weil wir so viel internationales Talent haben. Und die sind auch unglaublich dankbar dafür, weil unsere Meinung ist, wenn du Top-Performer hast, musst du nicht kontrollieren, wann die Urlaub nehmen. Die werden das schon selbst wissen und auch selbst mit dem Team ausmachen, sodass nach wie vor die Ziele erreicht werden.
Was sind so die Herausforderungen, wenn man mit Menschen aus 11 Nationen arbeitet?
Ich würde sagen, Eine Herausforderung, und die stimmt tatsächlich auch, wenn du remote arbeitest, brauchst du trotzdem Events, an denen du dich persönlich siehst. Und deswegen haben wir zwei Mechanismen etabliert. Das eine ist, dass wir einmal im Jahr ein sehr großes Team-Meeting machen, wo wir 5 Tage lang das gesamte Team einfliegen, wirklich wie so eine Eventwoche ist das eigentlich, wie so ein Festival bei uns. Fliegen wir mal an einen coolen Ort, haben da Programme, alles Mögliche. Und dann übers Quartal geben wir unserem Team jeweils ein Get-Together-Budget, was sie dann individuell zusammenlegen können. Das heißt, jeder kann entscheiden, okay, möchte ich jetzt in der Gruppe von 3, 4 Personen irgendwas machen oder vielleicht mit der Gruppe von 10 Leuten eine Finca auf Mallorca mieten und von dort aus eine Woche arbeiten oder sowas. Und das können die für sich selber entscheiden. Und das Coole ist, unser People-Team hat ein Key-Result, was die Leute dazu incentivieren soll. Das heißt, wir möchten eine bestimmte Anzahl an Get-Togethers pro Quartal im Team ermöglichen. Und dann haben wir auch einen Slack, einen Get-Together-Channel, in dem dann jeder Bilder posten muss, wenn sie es gemacht haben, auch sagen, was sie gemacht haben. Und das funktioniert enorm gut. Also man sieht jeden Tag aufs Neue irgendwelche Leute, die sich zusammentreffen, auch teamübergreifend, Leute, die sich vielleicht vorher nie gesehen haben. Und das funktioniert für uns enorm gut.
Was hilft dir, produktiv zu sein?
Oh, das ist eine sehr offene Frage. Für mich persönlich eine klare Zielsetzung, und deswegen sind wir sehr, sehr stolz auf das OKR-System, weil jeder von uns behandelt es wie seine Bibel tatsächlich. Also das Erste, was wir morgens machen, ist, wir gucken in das OKR-Sheet und schauen, okay, was sind die größten Hebel. Und dann ein paar persönliche Tipps. Ich hatte irgendwann den Punkt, an dem es so viel wurde, dass ich...
Du kannst mir vorstellen.
Ja, dieser Punkt kommt oft dann, wenn du... zum Beispiel mit 30 Leuten im Team hast du noch keine richtige Managementstruktur und kennst auch noch jeden. Und dann ist es irgendwann sehr chaotisch, weil du viel zu viele Reporting Lines hast. Und dann kommt dieser Moment, in dem du verstehen musst, okay, jetzt muss ich Mittelmanagement einführen. Und in diesem Moment haben wir auch gesagt, wir müssen unsere gesamte Kalenderstruktur hinterfragen. Wir haben dann alle Jour-Fixes, alle Weeklies und so weiter einfach gelöscht und von Grund auf neu überlegt, okay, wie bauen wir das? Übrigens, das machen wir jedes Quartal. Also jedes Quartal schmeiße ich meinen gesamten Kalender weg und entwickle den von null auf neu, weil es viele Dinge gibt, bei denen du merkst, okay, die sind einfach historisch verankert und man denkt, man muss sie machen, aber eigentlich musst du gar nichts machen. Und das hilft enorm. Und was ich dann gemacht habe mit meinem Mitgründer auch, wir haben unseren Tag in 3 Blöcke eingeteilt. Vormittags ist Deep Work, wo wir keine Calls annehmen, keine Meetings machen. Das ist auch eine Grundregel, keiner darf uns anrufen.
Nur Podcasts.
Nur Podcasts, jetzt tatsächlich eine Ausnahme, ja. 11 bis 12 Uhr machen wir meistens dann Fitness, Lunchtime und so weiter. Und erst nachmittags machen wir alle Calls und Meetings. Und der Grund dahinter ist, dass wir vormittags unsere kognitive Batterie quasi dafür nutzen wollen, die wirklich wichtigen Dinge in der Firma voranzubringen. Also wir sehen das immer in proaktiven Aufgaben und reaktiven Aufgaben. Und proaktive Aufgaben sind die, die die Firma wirklich nachhaltig nach vorne bringen, wo du viel Fokus brauchst, viel Energie. Und die reaktiven Aufgaben sind oft Calls, weil du ja reagieren musst. Es gibt Anfragen, es gibt Dinge, die du besprechen musst, Alignments. Das bringt die Firma auch in einer gewissen Weise nach vorne, aber es entwickelt Dinge oft nicht komplett neu, sondern sind einfach nur Absprachen und Alignments. Und das machen wir nachmittags. Und seitdem wir das machen, sind wir unglaublich produktiv, weil du bis mittags quasi sicher bist, okay, ich habe die wichtigsten Dinge schon gemacht. Und auch dieses Arbeiten in Blöcken ist enorm effektiv, weil du quasi Parkinsons Gesetz dabei umsetzt, ne, also quasi eine Deadline setzt, bis zu der du alles erreicht haben möchtest und gleichzeitig auch Multitasking vermeidest, weil du quasi immer nur eine Sache gleichzeitig machst und die Dinge nacheinander. Und das war für mich der größte Hack, einfach zu akzeptieren, Multitasking ist Schwachsinn, das funktioniert nicht und ist nicht effektiver, sondern lieber und auch sowohl auf Makroebene als auch auf Mikroebene, auf Makroebene ein Ziel nach dem anderen anzugehen und nicht versuchen, 5 Projekte gleichzeitig zu machen.
Ja, cool. Wo kann man euch denn folgen, um auf dem Laufenden zu bleiben, was bei euch alles abgeht?
Inzwischen LinkedIn der beste Kanal wahrscheinlich. Ja, also wir sind auf allen Social-Media-Plattformen aktiv, aber ich würde sagen, LinkedIn ist gerade der aktivste.
Das tun wir natürlich alles in die Shownotes. Hast du abschließend noch etwas, was du mit den Hörern und Hörerinnen teilen wollen würdest?
Ich glaube, wenn wir jetzt auch über das Thema New Work sprechen, also eine Sache ist uns aufgefallen über die Jahre, nämlich, dass es für uns sehr gut funktioniert hat, remote zu sein und solche Dinge. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das auch der heilige Gral ist, weil ich habe enormen Respekt vor Unternehmen, die jahrzehntelang oder vielleicht schon noch länger am Markt sind und dann eine neue Kultur etablieren wollen. Das ist nämlich eine ganz andere Disziplin, als wie wir von Grund auf einfach eine Kultur zu erfinden. Und deswegen will ich jetzt mich auf jeden Fall nicht in eine Position bringen, in der ich sage, ich bin allwissend in der Hinsicht, was eine tolle Work Culture ist, auch für einen Konzern. Aber nach wie vor, glaube ich, ist es wichtig, aktiv auch zu sagen, ich möchte die richtigen Leute einstellen, weil du kannst versuchen, wie eine so tolle Kultur wie auch immer zu entwickeln, aber ohne die richtigen Leute funktioniert das eben nicht. Und unser größtes Learning war, so frei unsere Kultur auch ist und so dynamisch und so positiv, in bestimmten Momenten auch mal wirklich hart auszusortieren. Das klingt super hart, aber ich habe gelernt, dass das restliche Team einem enorm dankbar dafür ist, wenn sie wissen, man kann der Führungskraft vertrauen, dass sie auch diese Kultur in der Art und Weise, wie das Team zusammengestellt ist, dass das kontrolliert bleibt. Und ich glaube, das sollten viele vielleicht auch ein bisschen mehr zu Herzen nehmen und nicht einfach versuchen, eine Kultur auf einer Grundlage zu bauen, die vielleicht gar nicht so gut ist.
Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr spannende Einblicke. Also schaut euch das unbedingt mal an. Alles dann in den Shownotes. Dir und euch weiterhin viel Erfolg. Bin gespannt, was da noch passiert. Und lass uns mal in ein, zwei Jahren wieder sprechen. Dann seid ihr bestimmt schon wieder ganz weiter. International auch dann möglicherweise? Oder seid ihr schon unterwegs in der Richtung?
Genau. Also wir sind, wie gesagt, sehr stark im B2B-Bereich jetzt fokussiert. Und wir haben viele internationale Kunden, die mit ihren deutschen Standorten mit uns arbeiten. Aber die wollen das ganze Thema Ausbildung natürlich auch ins Ausland bringen. USA, Asien und so weiter. Und ich glaube, das wird der Weg sein, über den wir es auch machen. Also unser Fokus ist, dass wir quasi immer berufliche Qualifizierung weltweit disruptieren dann.
Ja, ich bin gespannt. Und auch als Vater natürlich, also die Kinder kennen das natürlich auch. Und also sehr cool, wie ihr das alles aufbereitet habt. Auch das kann man sich nochmal in aller Ruhe anschauen auf eurer Website. Ich danke dir, Alex, und wünsche dir erstmal noch einen schönen Tag und bleib gesund vor allen Dingen.
Danke, gleichfalls. Hat mich gefreut.
Bis bald, mach's gut.
Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Episode. Alles wie immer in den Shownotes, alle Links zu Simple Club und natürlich auch zur neuen Narrative und zu meiner Webseite gabrielrath.com. Dort gibt es alle News. Ich schreibe tatsächlich auch Blogposts über diesen Podcast hier, über Projekte, an denen ich mitarbeite, über Dinge, die mich einfach interessieren, wie auch Technologie und Innovation zum Beispiel. Ihr könnt mich auch buchen. Als Keynote-Speaker komme ich zu euch und spreche über die Zukunft der Arbeit, über das, was ich hier gelernt habe in knapp 250 Folgen mittlerweile. Und ich halte auch Workshop-Moderation, auch das können wir gerne mal angehen. Kontaktiert mich dazu gerne. Und wenn ihr mögt, könnt ihr auch anderweitig mit mir zusammenarbeiten und in diesen Podcast kommen. Also ein Projekt, das sich immer weiter entwickelt, das ich mit Leidenschaft vorantreibe. Und ich freue mich natürlich, wenn auch ihr mit dabei sein wollt, wenn ihr eure Company hier präsentieren wollt als Sponsor, als Werbepartner, dann ist das möglich und auch weitere Kooperationen sind denkbar. Wir können zum Beispiel auch mal einen Live-Podcast machen auf eurem Event. All das geht. Kommt bitte auf mich zu, schreibt mir. Ich würde auch gerne wissen, wie gefällt euch der Podcast? Wo hört ihr den Podcast? All das bitte direkt an mich über meine Webseite oder auch über LinkedIn. Connectet gerne mit mir. Packe ich euch auch nochmal rein. Es gibt auch eine LinkedIn-Page für den Podcast selbst. Da sind auch schon fast 1500 Follower und Followerinnen dabei. Auch da gibt es nochmal so Behind-the-Scenes-Material zum Podcast. Bin ja auch tatsächlich immer wieder unterwegs und freue mich dann auch vor Ort zu recorden. Manchmal bin ich auch auf Konferenzen und all das seht ihr dann vor allen Dingen auch dort. Und es gibt auch noch einen Instagram-Kanal und einen Threads-Kanal. Auch das packe ich euch mal mit rein. Und last but not least, meinen YouTube-Kanal. Ich bin eigentlich schon sehr, sehr lange bei YouTube, aber würde das jetzt gerne noch mehr dafür nutzen, auch diesen Podcast bekannter zu machen. Und werde dort also immer wieder auch Ausschnitte oder auch mal ganze Mitschnitte dieser Podcast hochladen. Schaut euch das mal an. Da gibt es schon einige Folgen, die man sich reinziehen kann und auch einige YouTube-Shorts. Also das ist vielleicht auch nochmal gut und interessant für euch und vielleicht teilt ihr das dann auch nochmal weiter. Vielen Dank dafür, überhaupt für den ganzen Support. Danke fürs Zuhören. Schöne Grüße gehen raus aus Rostock City in die weite Welt. Wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht's in die Welt der Codes. Die Codes, die uns hier im Alltag begegnen. Codes, die Marken senden. Codes, die wir aber auch in der Kommunikation erleben. da könnt ihr euch schon mal auf eine interessante Folge freuen. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bleibt connected.